Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
CJ gets the snap, looking. CJ firing to the end zone, and caught! Touchdown! Nico Collins! 8-yard TD pass, the first of CJ Stroud's career. Stroud the gun, gets the snap, throws right side. He hits Tank. Loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown, Stroud to Dell. Third and seven from the Texans, 48, Stroud, shotgun, motor in the backfield with him, CJ gets the snap, CJ throwing downfield, and caught by Nico, 25-20, breaks a tackle, 15, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads Off to the Ball, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin Marc und ich begrüße heute zur 113. Folge in voller Kapellenstärke erstmal den Konsti, hallo.
Servus.
Den Chris.
Hallo zusammen.
Und last but not least den Master of Excel und Docs, Toffi, guten Abend.
Hallo.
So, viel ist passiert. Wir haben diesmal uns aufs Tableau geschrieben, dass wir nicht ewig brauchen, um zu reagieren. Die letzte Folge hatte ein bisschen Lücke. Diesmal sagen wir direkt nach dem Draft rein da. Deswegen heute eine relative Quick, so haben wir es uns vorgenommen, mal gucken, wie quick es wird, Reaction zu den Draft-Themen. Vorher aber wie immer der kurze News-Block und da übergebe ich gern mal den Staffelstab an Chris oder Toffi. Zum Thema Spendenaktion gibt es Neuigkeiten.
Ja, genau. Wir haben jetzt die Spendenaktion dann tatsächlich mal final gestartet. Haben jetzt einen PayPal-Link rumgesandt an alle, die eben bei unserer Saisonwette mitgemacht haben. Und da das aber jetzt bei PayPal doch besser funktionierte, als wir dachten, haben wir das Ganze ein bisschen erweitert und nochmal geteilt. Das heißt, wenn ihr uns hier zuhört, schaut euch das gerne an, schreibt uns an, was auch immer. Ihr könnt gerne spenden, das ist eingerichtet bis 15.05. Und wir danken jedem, der da noch Lust hat, einen kleinen Beitrag zu machen. Wir spenden, wie wir es ursprünglich mal angekündigt haben, dann am Ende an die Robert-Enke-Stiftung, was sicherlich eine sehr sinnvolle Leistung bietet und wir sind jetzt aktuell auch schon heute dann bei knapp 300 Euro gelandet, also das ging ganz gut los und vielleicht ist da noch ein bisschen Potenzial nach oben, also macht gern mit.
Genau, 300 Euro waren ungefähr auch das, was wir über die Saison Wetten erreicht haben. Ich habe zum Beispiel meinen Partner nicht reingeworfen.
Ja, da fehlen sogar noch ein paar. Also es waren tatsächlich einige aus der Community, die gesagt haben, sie sind noch nicht so lange dabei und haben auch echt ordentliche Geldbeträge gespendet. Also vielen Dank an euch auf jeden Fall schon mal.
Vielen Dank dafür, genau. Also das ist schon mal krass, das so zu hören, dass wir unser eigentliches Ziel der Saisonspende schon fast geknackt haben und noch nicht mal alle ihren Anteil da reingeworfen haben.
Kleiner Reminder nach außen, weil es heute auch nochmal Thema war in der WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so mit anderen Communities und EVs absprechen. Burnout-Awareness bzw. Depressions-Awareness für euch, für alle anderen. Haltet die Augen offen, Telefonseelsorge, wenn was ist, zur Not, auch den Notruf. Liegt uns am Herzen und genau deswegen spenden wir dahin. Also passt auf euch und die anderen um euch rum gut auf. Gut, dann noch in den News oder im Newsblock. Wir haben die neuen Uniformen released und ohne Spoiler, ich hole mir jetzt gleich mal eure Meinung ab. Im Gegensatz zu den Browns haben wir auch wirklich was verändert. ohne Browns ist jetzt, aber ich habe diese Historie gesehen, auch von dem Helm irgendwie. Schwarzes Netz, schwarzes Gitter, weißes Gitter, that's the change vor 30 Jahren so in etwa. Ich finde es super, schon mal mein erstes Feedback. Vielleicht machen wir die Runde allgemein gerne mal, was jeder so kurz dazu sagt. Mein Favorit ist übrigens ganz, ganz schwarz mit den weißen Nummern aktuell. Das finde ich am schönsten. Ansonsten gerne auch nochmal in der Runde, wenn ihr was sagt, erwähnen, welche Varianten es gibt und so weiter. Lasse ich euch gerne mal.
Ich kann gern starten.
Dann starte doch gern.
Ich starte. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Der erste Leak war ja schon sehr vielversprechend und die anderen sind noch besser geworden, finde ich. Mein Favorite sind die komplett roten. Vor allem mit dem Helm sozusagen, dem neuen Helmdesign mit den Hörnern. Das muss ich sagen, finde ich mega, aber also wie gesagt, ich finde keines schlecht. Also ich finde alles super und ich finde es auch gut, dass man mal ein bisschen was verändert hat und nicht wie die Broncos jetzt, die ja auch neue haben und dann vielleicht zwei Streifen neu gemacht haben irgendwie. Also ich finde es gut, dass wir jetzt in eine neue, auch farbliche Richtung gehen.
Ja, ich kann mich da anschließen. Also ich bin auch durchaus angetan von allen Varianten sogar. Das war so ein bisschen die Sorge, nachdem es ja hieß, wir machen für jeden was, ne? Also dass man so gesagt hat, man macht eben so einmal was Modernes und dann auch mal irgendwie was, was Altbackenes oder so. Ich finde die ehrlich gesagt alle ganz gelungen. Ist aber natürlich immer so eine Sache, mit welcher Erwartungshaltung man auch an sowas rangeht, finde ich. Aber ihr habt schon recht, es ging auch so ein bisschen durch die Medien, dass es ja vorher hieß, egal was für NFL-Teams ihre Trikots verändern, besonders groß sind diese Veränderungen da nicht. Ich finde, da haben wir jetzt schon, da reißen wir schon ein bisschen raus. Also wir haben schon einiges verändert mit dem auch noch zweiten Logo, dem H vom H-Town, finde ich schon, und auch dieser neuen Farbe, dem H-Town Blue, beziehungsweise der alten Farbe, wenn es nach den ganzen Houstonians geht, finde ich das schon ganz cool. Und ich finde auch dieses schwarze Trikot oder sehr, sehr dunkelblaue Trikot mit diesem H-Town Blue gelungen, weil das hat für mich jetzt nichts von dem, was die Titans da übernommen haben, und trotzdem hat man halt geschafft, diese Farbe mit reinzunehmen. Ich finde auch persönlich das H ganz cool, also dieses H ganz cool, wie es jetzt aussieht. Und also mir gefällt das. Also für den Geldbeutel gefällt mir das leider alles ganz gut.
Ja, ich habe bei den ersten Leaks so ein bisschen Probleme mit dem Font der Nummern gehabt. Was halt gewöhnungsbedürftig ist. Wir haben jetzt seit 2002 das erste Mal überhaupt so einen etwas wirklich größeren Uniform-Change gehabt. Dann hat man die alternativen Helme mit reingebracht und sowas alles. Hatte schon kleine Dinger, was ich erstmal nicht so im Kopf hatte, dass so viele Teams was ändern, weil ja nicht nur die Broncos, waren ja die Jets, die Lions. Das war ja alles relativ zeitnah beieinander, also waren wir nicht so die hervorstechenden Einzelnen. Aber ich muss sagen, das, was da rausgekommen ist, da gefällt mir das Heimtrikot am besten. Und dieses Battle Red bin ich eh ein Freund von. Das sind so die kleinen Details, man kann immer meckern, so dem einen passt das, dem anderen passt das nicht. Ich hätte mir halt gewünscht, dass diese Hörner, die auf der Schulter sind, nach hinten durchgehen und auch in Hörnern enden. Also ich verstehe es, dass es quasi der nach vorne gerichtete Kopf sein soll. Aber ich glaube, designtechnisch hätte ich das trotzdem anders gern gehabt, aber das sind kleine Dinger, wo man meckern kann. Ich werde es mir bestimmt holen, irgendwann. Und ich finde auf jeden Fall, die sind ein bisschen aufregender als das, was wir jetzt jahrelang gehabt haben. Weil nur diese Streifen über die Schulter sind nur ein bisschen mehr detailverliebt. Dieser dreifarbige Kragen, gerade beim Heimtrikot, gefällt mir, dass das in einem Rot-Weiß übergeht. Also, kannst nicht meckern. Also, ich finde auch dadurch, dass man das zusammen mit den Fans gemacht hat, sollte das auch auf große Anerkennung stoßen. Ich denke mal, da hat Kerl sich mal richtig entschieden und hat mal auf alles gehört und nicht einfach so Design durchgeboxt.
Ja, das muss man nochmal betonen. Also das war ja wirklich so, dass da zig Umfragen gemacht worden sind, zig Leute immer wieder reingeholt wurden, mit denen man gemeinsam versucht hat, wirklich die richtigen Dinge da zu tun und zu finden. Also da haben sie wirklich sehr, sehr viele Leute engagiert, um das alles zu managen. Deswegen wird es natürlich so sein, dass es jetzt Leute gibt, denen irgendwas nicht gefällt. Das ist ja ganz klar. Aber die große Masse müsste eigentlich zufriedengestellt sein. Ich glaube nicht, dass es schon mal so einen großen, oder so hieß es zumindest, dass es nicht schon mal so einen großen Drumherum-Prozess da gab. Und deswegen gibt es eben auch diese ganzen Änderungen, die es jetzt gibt. Das Positive ist ja, wenn ihr euch ein Trikot jetzt bestellt, denkt dran, die alten Trikots, die man sich gekauft hat, die gab es halt für 22 Jahre. Also da macht man gar nicht so viel mit falsch, ne? Sondern das ist eine langfristige Investition, wenn wir mal davon ausgehen, dass CJ Stroud natürlich auch noch rund 20 Jahre bei uns spielt.
Da kann ich direkt sagen, ich als alter unterschriebener Jersey-Sammler, das ist schön, die ganze, das sind ja auch Custom-Jerseys oft, die da benutzt werden. Das ist jetzt alles Legacy sozusagen. Also ich habe jetzt Legacy-Shirts hier an der Wand.
Throwback.
Ja, Throwback, genau.
Ja, wir sind die Throwback-Trikots.
Da müsste das ja nochmal zu Reebok zurückgehen, nicht? Ich glaube, das waren, du hast es ja gerade gesagt, also die, wir hatten ja tatsächlich nie, also eigentlich kaum Veränderungen. Wir haben immer das Gleiche gehabt. Anfangs Reebok, dann gab es nur die Änderung zu Nike und dann eben irgendwann, dass wir unser Logo mit hinten auf, ja, auf den Nacken gedruckt haben. Das war alles. Also
ja. eher geschuldet dem allgemeinen Art, wie man Jerseys macht. Weil ich weiß zum Beispiel, ich habe oben mir im Nachgang, weil Chris ja heute nicht mehr neu, von Reebok noch ein Arian Foster Jersey zum Rumlaufen selber und das sind ja eher so Netzhemden, ne? Je nachdem. Ja. Also die sind ja so ein bisschen durchsichtig gerührt. Nix für mich mit meinem nicht vorhandenen Sixpack, aber ja. Okay, ich denke zu den Trikots alles gesagt. Aber gute Überleitung zu nicht vorhandenem Sixpack. Ich kann es mir nicht erlauben, wer sich was nicht erlauben kann, so rumzulaufen, auch ein Oberkörper frei, ist unser neuer Wide Receiver Stephon Diggs. Und es gibt viele Memes im Internet, viele Witze, die darüber gemacht werden. Erstens, wir haben Josh Allen ausgeraubt. Zum einen, das ist erstmal auf dem Papier durchaus nachvollziehbar. Was aber auch nachvollziehbar ist, ist so ein bisschen die Rumors und das Seitenbrodeln im Sinne von, wir haben uns eine Diva ins Haus geholt. Toffi, du hast aufgeschrieben in unser schönes Dokument, was immer vorbereitet wird für jeden Podcast, dass Nick da so ein bisschen die Einstellung hat, bevor der nicht im Gebäude war und ich den nicht kennengelernt habe. Mache ich mir da auch kein Urteil. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe ad hoc kein Beispiel. Ich habe nur ein Bauchgefühl, dass DeMeco auch ein Coach ist, der auch Problemspieler. Wir hatten noch keinen Antonio Brown bei uns oder sowas, jetzt vom Kaliber Schwierigkeitslevel her. Aber dass wir von der Culture her auch schon jemand sind, da kann sich jemand mal fallen lassen und vielleicht dann ein bisschen aufgefangen werden. Also wir haben nicht so viel... Entschuldigung, Locker-Room-Cancer bisher, dass wir so einen Menschen vielleicht nicht gehandelt kriegen oder so einen Charakter-Player. Was meinst du, Toffi?
Ja, Locker-Room-Cancer ist aber bis jetzt immer erfolgreich losgeworden.
Der letzte hieß Jack mit Vornamen.
Ja, auch von Nicht-Spieler-Seite, stimmt. Nick wurde halt dazu interviewt. Durch seine Zeit in Minnesota kenne ich halt Dix auch. Er kann so eine Züge an sich haben, aber ich denke mal, dass es auch so ein bisschen damit spielt, das Umfeld formt den Spieler. Wenn man da gegenseitig aufeinander zugeht, man ist ihm auch mit dem Vertrag entgegengekommen, hat die, wir hatten das schon angesprochen, geringstmögliche
er hat Risiko quasi. Er hat Prove-It-Deal, ne? Sagen wir es mal.
Ja, genau.
Ein Prove-It-Deal einfach.
Ne? Und falls es halt wirklich nicht klappen sollte, dann sind wir nach einem Jahr raus. Ich finde es aber gut, dass man halt nicht voreingenommen reingeht. Und DeMeco hat dann sowas Ähnliches gesagt, aber ich fand es gut, dass man halt wirklich dem offen ist und sagt, dass okay, ja, man versteht sich da auf einer Ebene so und dass das dann erstmal hinhaut und nicht gleich von vornherein so abgestempelt wird. Ja, bleiben wir mal gleich bei den Spieler-News. Zwei, drei haben wir noch. Guard Kenyon Green, ist gerade noch in der Erholungsphase. Er hatte sich ja letzte Saison recht früh verletzt. Es gibt aber noch keine Termination, was die komplette genesene Rückkehr betrifft. Wir haben uns der Ogbuwale zurückgeholt ins Team. Unseren Ersatzkicker. Und denke mal, dass auch durch die veränderte Special-Team-Regel auch dort noch mehr Anklang ins Special-Team finden könnte. Finde ich sehr gut. Hat sich ja letzte Saison mit seinem Kickdown sterblich gemacht, als sich Kaimi verletzt hatte. Schön, dass man ihn wiedergeholt hat. Dann gab es noch eine nicht so schöne Sache, die auch noch gar nicht so alt ist. Tank Dell wurde angeschossen. Das passierte auf einer Party in einem Nachtclub. Er war nicht an der Eskalation oder ähnlichem beteiligt. Wurde quasi nur von einer Art Querschläger getroffen. Wurde aber bereits aus dem Krankenhaus entlassen und wird keine Folgeschäden davon tragen. Was ich Streifschuss oder sowas wird es gewesen sein.
Man kann erwähnen, dass es ein Mass-Shooting, also es war kein Amoklauf, aber es war schon eine Massenschießerei. irgendwie ja, mit 10 Verletzte oder so, ja. Ja.
Aber zum Glück alle anscheinend nur leicht verletzt.
Also ich habe ja gerade eben noch zugelesen tatsächlich, dass das auch in einer eher guten Gegend gewesen ist und dass es auch gar nicht so ein richtiger Nachtclub war, sondern eher so eine Räumlichkeit, die man anmieten kann für Privatfeiern, Hochzeiten und so weiter. Und ich weiß tatsächlich auch, weil ich es mir nämlich angesehen habe, das muss am Samstag gewesen sein, ist Tank Dell irgendwann nachmittags live gegangen bei Instagram und ich habe mir das angesehen und da war er mit irgendeinem Kind am Hantieren. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar eine private Feierlichkeit irgendwas da gewesen ist in die Richtung. Also gar nichts so Dramatisches. Ja, leider kommt es ja dann in den USA dann trotzdem schon mal dazu, dass irgendjemand...
Ja, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort anscheinend. Ja. Aber anscheinend da wirklich noch sehr glücklich rausgegangen. War auch nicht in Houston gewesen, das war in Florida. Da sind ja dann auch nochmal die Gesetze ein bisschen anders. Glück gehabt im Unglück, würde ich sagen. Haben wir schon ganz andere Sachen erlebt in der NFL. Und wir möchten nochmal auf den guten Kutscher hinweisen, den ihr von RTL oder Footballerei kennen könntet, den wir auch schon zu Gast hatten letzte Saison bei der Vorschau auf die Jaguars. Der hatte ebenso wie wir sich Kian Zierer geschnappt und mit ihm mal so ein Interview geführt. Und Kian hat dann so ein bisschen erzählt, wie es gelaufen ist, wie so der aktuelle Stand ist. War auf jeden Fall interessant, kann man sich gerne anhören.
Aus Texans Sicht kann man sagen, ich habe es noch nicht gehört, aber ich schreibe ihm schon mal bei Instagram, dann kriegt man einen halben Satz zurück. Grüße an der Stelle an Kilian. Aber ich glaube, er ist auch wieder, ich habe es noch nicht gehört, er ist auch wieder auf einem sehr guten Genesungsweg für diese Season, also für die kommende, ne?
Oder? Genau. Also, ja, generell ist er fit.
Ja, okay. Was man dazu noch sagen kann, vielleicht hat es jemand in den Transaktionen mitbekommen, dass er auf seine Art Commissioner-Liste gesetzt wurde. Das ist aber einfach nur, weil, glaube ich, jetzt jedes Team einen IPP-Spieler haben darf und quasi den extra Rosterplatz. Also es ist nichts, weil er irgendwas verbrochen hat oder vom Commissioner beobachtet wird. Das ist einfach nur, damit wir den extra Rosterplatz haben und er sein Verbleib erstmal sicher ist.
Für die gesamte Saison gilt das auch. Also wenn er den Kader nicht schafft, darf er trotzdem auf diesem Platz einfach verbleiben und seinen Vertrag erfüllen. Das heißt, eigentlich hat er gar keine große Gefahr, gecuttet zu werden, weil das macht ja keinen Sinn. Also ne, das hatten, glaube ich, Björn Werner und Esume mal im Bromance-Podcast ganz, ganz nett erklärt, dass es dann aber im Lockerroom schon mal sogar Ärger geben kann, ne? Weil die anderen, die müssen sich ihren Platz verdienen und der dämliche Deutsche, der da rumläuft, der hat den Platz einfach schon sicher. Das finden gar nicht alle so toll, aber ich glaube, Kilian wird da schon mit zurechtkommen.
Ich glaube, es ist auch nicht seine Intention, darauf zu bleiben. Er wird schon versuchen, halt mit in den aktiven Roster zu rutschen. Ist aber erstmal so eine kleine Sicherheit, damit er sich in dem Punkt weiterentwickeln kann. Und genesen ist er jetzt. Das war leider keine schwere, aber eine langwierige Verletzung, wie er erzählt hat. Mal gucken, wie er durch die Camps kommt, aber fit ist er. Mal gucken, was er draus macht und wie ihn die Coaches sehen. So, komm mal.
Kurze Anmerkung noch. Ich hoffe und Hype Trainers welcome, wenn ihr schon mal reinhört, weil ihr die Texans mittlerweile auch richtig geil findet. IPP, vielleicht für die nicht ganz Football-affin oder ganz frisch dabei, ist das International Pathway Program, das jedem Team zusteht, einen internationalen Spieler zu sein und dieses Jahr dann auch zu halten. Nur mal als Erklärbär aus dem Off.
Oh. Teilweise werden sogar Spieler daraus gedraftet. Weil auch im Draft, mich hat es gewundert, kein College wurde angegeben, aber wurde einer direkt aus dem IPP-Programm gedraftet, war in den späteren Runden, aber trotzdem.
Ja.
Not bad. So, quick reaction, komm mal quick zum Draft. einige waren ja im Discord dabei. Zum Groben und Ganzen, wie habt ihr den Draft so erlebt? Ja, wollen wir in die Picks einsteigen?
Ja, also wenn wir sagen, wir waren leicht gehypt nach dem Off-Season Blues in der Free Agency und unserem Stand, dann würde ich sagen, war der Draft jetzt solide. Es ist nicht so, dass man da jetzt mit einem riesen Hype rausgeht, würde ich mal jetzt, ohne dass man ins Detail geht, sagen. Aber es war solide. Also es war jetzt auch nichts dramatisch Schlechtes, würde ich einfach mal so sagen.
Es ist vielleicht auch ein bisschen im Nachhinein bitter gelaufen, kann man schon so sagen. Also, ja, aus meiner Sicht.
Ja, na, also. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich denke, ja. Ja, genau, ich weiß, worauf du anspielst. ich habe mich gefragt, einzig und allein, weil ich war in Draft Night 1 raus, weil ich auf Messe war, glaube ich, oder noch in Berlin oder keine Ahnung. Also erster Draft Day, First Round. Frage an euch, hättet ihr noch erwartet, dass wir noch mal ein bisschen hochgambeln mit der Anzahl der Draftpicks, die wir haben? Oder war die Nummer für euch durch aus eurer Sicht, nachdem wir rausgetradet sind aus Runde 1? Oder war doch Spannung da, ob noch was kommt aus eurer Sicht?
Wir haben es versucht.
Ja. Es war zu teuer.
Ja.
Also es gab die Versuche, ja, hochzutraden, genau.
Es gab ja schon vorher die Gerüchte, dass Interesse da sein wird und es wurde wohl auch versucht. Ohne dass wir jetzt hundertprozentig bisher wissen, wer da für Interesse gesorgt hat. Ich habe mal was gelesen von Latu, der aber ja, glaube ich, schon recht früh weg war, beziehungsweise, dass man eben da eigentlich die Defensive Line bedienen wollte, aber es war halt einfach zu teuer oder halt dann auch die richtigen Spieler nicht mehr da.
Allgemein mein Takeaway von diesem Draft, ich weiß nicht mehr, da kommen wir gleich drauf, aber kurz vor uns ein Mid-Second-Rounder, wo man dann nochmal einen Pick-Swap hatte, in Anführungszeichen Pick-Swap, dass man eine sechste Runde kassiert hat dafür, seinen eigenen Second-Rounder dieses Jahr abgibt und einen Third, oder ich glaube, es war sogar ein Second-Rounder für nächstes Jahr abgibt, um irgendwie Mid-Second-Round zu springen für 5 Plätze. Es war schweineteuer. Oder andersrum, hier sagt man in Köln, jeden Tag steht ein Jack auf oder Depp auf. Oder sie haben es halt einfach gezahlt. Ne? Also die Angebote waren halt sündhaft überteuert. Ich weiß es nicht, aber mir kam es so vor, als war es echt schweineteuer, irgendwie nur 5 bis 10 Plätze mal gut zu machen, selbst in Runde 2 und 3. Ne?
Ja, reden wir mal nicht weiter drum rum. Konkretisieren wir das Ganze jetzt mal. wir sind nicht in die Runde 1 gesprungen, haben an Pick 42, also am 10. Pick der 2. Runde gepickt. Aber vorher sind halt 3 Teams vor uns gesprungen. Und das hat, glaube ich, so dann die Stimmung ein bisschen verhagelt, weil es alle so potenzielle Spieler waren, die wir hätten haben wollen. Die LA Rams, die sind an 39 getradet, haben sich Braden Friske geholt, Defensive Tackle. Johnny Newton ging an 36, also auch relativ knapp vor uns. Cooper DeJean, Cornerback seines Zeichens, an 40 und Kool-Aid McKinstry an 41. Da sind nochmal die Eagles an 40 gesprungen und die Saints an 41. Und das war dann
da
so.
Haben wir vielleicht ein bisschen verpennt. Kann ich
oder,
mir vorstellen.
Oder halt einfach nicht zahlen wollen, das ist und halt die Frage. Ja.
Controversy creates cash. Ich sage jetzt mal, ich hau mal bold raus. Nick macht einen verdammt geilen Job mit CJ letztes Jahr, Godlike Moves, Stephon Diggs Signing. Unsere ganze Offseason und Free Agency super gehandelt. Ich sag bold, bisschen mehr Eier hätten hier gut getan. Vielleicht. Also ohne jetzt, wir müssen uns unseren neuen Corner Lasseter mal angucken. Da hat Toffi gleich was zusammengetragen, kann uns schon was zu erzählen. Aber Bauchgefühl, mal ab von Injury Concerns, die ich gelesen habe, bei Cooper DeJean und Kool-Aid McKinstry, die Readiness in einem NFL-Team zu starten, halt nochmal eine Schippe höher als bei Lasseter. Ne? Und vielleicht hätten wir die Eier haben sollen. Ne?
Wir wurden eiskalt gesweet. Also ich glaube, dass auch so Kool-Aid dann nochmal ein Tier höher ist und dass er wirklich einen Pick vor dir geht, ist schon bitter. Und ich glaube, dass das auch so in die Richtung gehen sollte. Es wurden auch teilweise Smokescreens geschmissen, dass wir auf Defensive Tackle gehen. Und ich habe das so über 2 Listen, hatte ich so ein bisschen beobachtet, mit wem wir alles Kontakt gehabt haben. Da war ganz schön wenig Defensive Tackle drin. Also das war, glaube ich, Hall und dann noch jemand. Ja, ich glaube nicht, dass Lasseter hier das Ziel war und man quasi den Otman Out so quasi genommen hat oder nehmen musste. Ich glaube, da wurden wir gejumpt und das hat das Ganze dann noch so.
Aber es ist ja trotzdem kein schlechter Pick. Das muss man dir jetzt auch mal sagen. Also wenn ich, Lasseter war schon in der Range. Das Bittere macht es halt einfach, dass vor uns direkt zwei Spieler gingen, die halt eigentlich, zumindest meiner Sicht nach, nicht in der Range waren, die wir waren. Also für mich war DeGene auf jeden Fall ein First-Round-Pick. Yep. Und Kool-Aid auch, dass halt beide zwei Picks vor uns noch da waren, das macht es halt so bitter. Aber wenn jetzt am Mittwoch letzte Woche jemand gesagt hätte, ja, wir nehmen Lasseter, das wäre schon okay gewesen. Für mich zumindest. Es ist halt wirklich diese bittere Note, die es macht. Aber lässt sich jetzt nicht weiter ändern. Und vielleicht ist es der Slot-Corner, der nächstes Jahr für uns rauskommt und dann hat wieder Nick alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir die so super viel anders gegradet haben. Also vielleicht waren die schon drüber, aber dadurch, dass wir ja den Pick 23 theoretisch mal hatten und relativ früh aufgegeben haben, an der Stelle hätten wir ja easy DeGene und McKinstry bekommen und da war ja scheinbar gar nicht das Interesse dann so groß dran. Das haben wir ja jetzt gesagt, die waren natürlich dann noch lange auf dem Board. Aber wahrscheinlich wollte man da jetzt echt nicht für so viel bezahlen, wie das, was die anderen bezahlt haben, um die dann zwingend zu nehmen und war halt echt okay damit, sich so jemanden zu holen wie Kamari Lasseter, der jetzt bei uns ist.
Genau, also wir können nur aus unseren Empfindungen sprechen, wie wir das sehen, wie wir die Spieler eventuell einschätzen. Das, was unsere Scouts zu Hause in Houston da denken, ist immer noch mal so was anderes. Genau, Lasseter, 21 aus Georgia, noch ein sehr junges Prospekt. Der zweite Georgia-Spieler, nachdem den wir gepickt haben, nachdem wir mal Ben Jones gepickt haben, super O-Liner, ich mag ihn sehr. Hat mit Georgia zwei Championships gewonnen, 21 und 22. Und hat ein sehr gutes Selbstvertrauen. Er hat im Interview dann bei den Texans gesagt, ich kann jede Position im Defensive Backfield spielen.
Ich sehe ihn aber nicht als Outside-Corner oder so. Ne? Also da fehlt, glaube ich, ein bisschen der Speed. Der Speed ist, ich habe gelesen und mir auch nochmal die Sachen angeguckt, also ein bisschen, aber der Speed ist okay, aber nicht Elite oder so. Ne?
Nee, also der Speed war schon beim Combine schlecht, das kann man nicht anders sagen. Also da war echt nicht gut.
Der Speed war beim Combine schlecht. Den Combine hat er gar nicht getestet. Einfach mal, weil er wusste, was kommt. Er hat dann seinen Pro Day getestet.
Und ja, okay, dann war es der Pro Day. Ja.
Er sah auf der 40 eine 4-6-4 gelaufen und das ist für einen Defensive Back schon ganz schön schlecht.
Nicht so also, gut.
Ja. Das ist so, die Fundamente sind okay. Er versteht seine Technik. Er ist sehr agil. Kommuniziert gut auf dem Spielfeld, ist ein solider Laufverteidiger, aber es fehlt halt wirklich an Produktivität, gerade so was Picks geht. Der hat jetzt in den letzten zwei Jahren 1500 defensive Snaps gespielt und hat dabei, glaube ich, zwei Interceptions oder wenn überhaupt. Also er ist jetzt kein Ballhawk, er schlägt die Bälle gut runter, aber das ist jetzt kein Big Play Maker. Ja, was machen wir mit ihm? Also ich habe mir sind immer noch so ein Satz am Ende aufgeschrieben, wo ich die Spieler sehe. Ja, mit Okuda, Henderson und Stingley Cornerbacks da, die sind gut, teilweise vielleicht ein bisschen hochgedraftet beim ehemaligen Team. Aber du meinst schon, also Mark meinte schon, Outside sieht er ihn nicht, aufgrund des Speeds. Er wurde im College vermehrt Outside eingesetzt. Also das ist auch die Position, die er gespielt hat. NFL-Speed ist nochmal ein bisschen was anderes. Was denkt ihr? Aufbauen? Slot Cornerback?
Ja, also ich habe widersprüchliche Stats gesehen, überraschenderweise teilweise von einer Seite. Ich habe Stats gesehen, die hießen seit 2022 gab es bei ihm keinen Touchdown-Pick mehr oder was war das in die Richtung, der auf ihn geworfen wurde. Und ich habe welche gesehen, da stand es 2. Auf jeden Fall war aber man sich zumindest einhellig mit Pass-Deflections, dass er sehr gut in der Pass-Deflection ist. Er hat keinen Ballhawk, genau wie du sagst. Er ist kein Pflücker und Pickträger. Von daher sehe ich ihn schon, wenn man ihn aufbaut, Richtung wenn es gut läuft, Shutdown-Corner auf der Slot-Position. Das Potenzial hat er allemal, wenn er von den Leuten, die da um ihn rumlaufen, vor ihm lernt. Ne? Also muss er halt nur bringen. Ich glaube, da muss er halt noch 2-3 Sachen zulegen.
Ja, und er ist auf jeden Fall bisher absolut nicht verletzungsanfällig. Das ist auf jeden Fall, wenn man Stingley hat, auch gar nicht so verkehrt. Also wir hoffen mal, dass er das Stingley gesund ist. Ja, nee, aber das kann man natürlich sagen. Es wäre natürlich total sinnvoll, ihn jetzt als Elite-Slot-Corner aufzubauen. Aber dann haben wir da tatsächlich auf der zweiten Cornerback-Position, da muss sich dann entweder wirklich einer von denen, die wir da schon geholt haben, beweisen. Oder wir müssen vielleicht auch noch irgendwas signen. Ein bisschen Cap haben wir ja noch. Aber ich find ihn schon spannend. Also mit Georgia war auf jeden Fall auf einer Schule, wo er auf jeden Fall schon einiges gesehen hat und da hat er ja auch echt einen guten Job gemacht. Deswegen, ich glaube, da ist das Tape vielleicht wirklich besser und vielleicht hat er halt nicht diese gravierende Geradeaus-Schnelligkeit, aber er hat ja in den Cone-Drills gar nicht so schlecht getestet. Und deswegen, und vor allem soll er eben auch total intelligent spielen. Was er wohl macht, ist, er ist ein bisschen grabby, also das heißt, er setzt manchmal die Hände ein bisschen zu viel ein, um das eben zu kompensieren. Das muss man natürlich mal sehen, weil das wäre natürlich doof.
Mhm. Ja. Aus dem Off kam ein schöner Hinweis. Quick Reaction heißt das Thema heute.
Toffi.
Nein, da bin ich auch mit Schulz. Toffi. Was haben wir denn dann so in Runde 3 gemacht, um vielleicht mal dann
zu wechseln? Wir sind noch in Runde 2, also.
Entschuldigung,
noch in Runde 2. Spieler auslassen wollen wir noch nicht.
Nee, ich hatte es so weit gescrollt, danke.
wir haben Offensive Tackle Blake Fisher geholt, ehemaliger Teammate von Jared Patterson und Kurt Heinisch. Beide spielen bei uns, also das Einleben sollte auch ohne Probleme vonstatten gehen. Er ist das Gegenstück von Joe Alt, der als erster Tackle vom Board ging. Er hat ursprünglich Left Tackle gespielt und hatte sich dann am Meniskus verletzt, hat seine Position an Joe Alt verloren und hat dann die restliche Zeit auf Right Tackle gespielt. Das heißt, er kann beide Tackle-Positionen begleiten. Ja, haben wir Tackle gebraucht für die Tiefe?
Für mich ein klares Commitment für unsere Linie, um einem talentierten Spieler Zeit zu geben. Ende meiner Aussage.
Wir haben also, halt hinter Tanze und Howard Fant abgegeben. Also ich finde es nicht so verkehrt, wie Marc sagt. Gibt dem Zeit. Und verletzungsbedingt haben wir ja letztes Jahr gesehen, was passieren kann in der Line.
Ich hoffe, dass es nicht so ein Zeichen ist, dass Howard auf Guard bleibt.
Das hoffe ich auch, ja.
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. So, Notre Dame ist ein gutes College und er hat jeder Rookie noch so ein bisschen seine Anfälligkeiten, aber er könnte schon sich mit ein bisschen Einspielzeit da in die Line spielen, aber ich hoffe wirklich nicht, also ich hoffe wirklich, dass er Backup bleibt, wie er das mit den bisherigen Kenyon Green und Kendrick Green und wie sie alle heißen, Jared Patterson und Co. Die Interior Line aufpolstern können. Und dass er lernen kann und dann, Tante ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, dass wir ihn dann aufbauen können. Ich hoffe wirklich nicht, dass Howard auf Guard geht. Das ist also
fairer Hinweis von Consti. Ich traue dem Mann mit einem Trainingcamp und was Preseason zu, instant reinzuspringen und einen guten Job zu machen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht der Pick dahinter. Ne, also wenn nochmal Verletzungssorgen, haben wir auf jeden Fall da hinten jemand dran, der A, lernen kann, aber B, wahrscheinlich auch snap-ready ist, wenn er ins Feuer muss.
Ja, das auf jeden Fall. Also
ich glaube, das liegt auch ganz viel an Green, ne? Ob der dann jetzt halt wieder fit wird und dann zeigen kann, dass er ein First-Round-Pick war. Und dann kommt es darauf an, weil wenn der fit ist, muss Howard nicht auf Guard. Hoffen wir es mal.
Ja. Ich finde es halt auch spannend, wenn er dann mit Patterson zusammenspielt, quasi die sich aus einer Line kennen, da könnte auch die Kommunikation innerhalb dann auch noch ein bisschen flüssiger ablaufen. Je nachdem, wie Patterson und wo er aufgestellt wird.
Aber ist so im allgemeinen Big Board Gedöns, sage ich mal, von allen möglichen Experten auch wieder jemand gewesen, den wir eher ein bisschen früh gezogen haben. Ne?
Ein bisschen gereached, ja, hatte ich auch so das Feedback mitgekriegt. Aber,
ja, eben
aber nicht extrem.
So,
ja, aber.
Wie bei Lasseter, so, also, wie gesagt, ja. Wir wissen nicht, was die Teams, die jeweiligen Boards haben. Wie gesagt, wenn man raustraden will, da braucht man auch ein vernünftiges Angebot. Aber wie gesagt, diese große Bewertung, das zeigt sich dann erst nach einer gewissen Zeit.
2-3 Jahren, ja.
Aber so bin ich relativ zufrieden. Auf Tackle in Tiefe auf jeden Fall ganz gut. Wir haben ja nicht viele Positionen, wo wir uns aufpolzen mussten. Das ist ja jetzt, dass wir nicht unbedingt jemanden Plug and Play brauchen. Was mir halt so ein bisschen fehlt in diesem Draft, ist ein Wide Receiver für die Klasse.
Da haben wir doch genug.
Kommen wir zu Nicht-Wide-Receivern, um mal deinen Ball aufzunehmen. Toffi, Runde 3, Pick 78. Wir sind hochgetradet von der 86, haben mit den Eagles getauscht. Die 86. Eigentlich nur einen relativ günstigen Pick-Swap gemacht, also nicht
extrem. Genau, und den haben wir uns dann später auch wiedergeholt.
Genau.
Es geht um Safety Kalen Bullock. Der ist aktuell noch 20 und zum Zeitpunkt der Aufnahme wird er in 2 Stunden 21. Also ist unser jüngstes Prospect. Auch, glaube ich, einer der jüngsten im Draft. Er hat auch einen sehr, sehr confidenten, sagt, dass er überall in der Secondary eingesetzt werden. Als ich mir die Sachen von ihm angeguckt habe, bei ihm glaube ich es aber. Im Gegensatz zu Lasseter. Weil er diese auch körperlichen Eigenschaften besitzt, das zumindest abdecken zu können. Was, oder beziehungsweise nicht körperliche Eigenschaften, sondern dieses
Schnelligkeit kannst du schwierig lernen.
Ja, genau. Ne? Also so. Schnelligkeit, Technik hat er. Das ist der zweite USC Trojan, den wir gepickt haben als Texans Franchise. Wisst ihr, wer der andere war?
Sofort, instant. Ich lasse euch das? Aber gerne. Ja, natürlich. natürlich. Also wollt ihr oder soll ich lösen?
Löse.
Brian Cushing.
Ganz kranker Typ.
Brian Cushing ist gewesen.
Aber da auch direkt mal dazwischen gegrätscht, USC Trojans für mich jetzt nicht irgendein No-Name-College, ohne jetzt irgendwelchen College was Böses zu wollen oder irgendwelchen Institutionen. Und wenn man sich den so im Paket dann nochmal, danke dafür, Toffi, im Paket nochmal anguckt, für mich Bauchgefühl, ohne eine Recap dazu gesehen haben, so ein kleiner Stil, sich da entwickeln zu können auf der Safety-Position bei uns durchaus. Vor allem, weil er in 3 Jahren mit 9 Interceptions, einem Pick 6, ganz ordentlich performt hat. Wie gesagt, die Trojans nicht irgendeine Laufkundschaft im College Football. Muss sich, glaube ich, physikalisch noch entwickeln. Es ist ja auch, wird jetzt erst 21, wird jetzt wahrscheinlich mehr Gym machen als die letzten 3 Jahre zusammen in der Preseason. Und dann schauen wir mal.
Ne? Das ist das halt, was er unterstreicht, dass er wirklich überall spielen könnte, ist, dass er es halt auch auf College-Niveau schon gemacht hat. Er wurde als Safety eingesetzt, er wurde als Cornerback eingesetzt, er hat Nickelback gespielt. Und das ist nicht so wie Lasseter. So, da hat mir halt so ein bisschen das Dazugehörige auch gefehlt, dass man sowas von sich behaupten kann.
Ja.
Was halt seine große Schwäche ist, halt, wie Marc schon sagte, dass das Physische. Er ist halt ein schmaler Hans. Und so mit Tackling, also er ist ein Ballhawk. Er holt dir die Bälle runter, er hat ein gutes Balltracking, super, aber.
Aber das ist das. Ich muss jetzt kurz einhaken, nur weil es mein absoluter Lieblingspick von den Texans ist dieses Jahr. Ich habe ihn zufällig nur vor dem Draft geschaut, weil ich wie gedacht habe, wir müssen auf Safety doch noch ein bisschen was tun. Und ich finde einfach, der hat alles, was er schlecht bisher noch, oder schlecht kann man ja nicht sagen, nicht so gut kann, gemacht hat, kann man lernen, finde ich zumindest. Du kannst physisch besser werden, du kannst diese Gaps besser lesen lernen mit einem guten Coach und er hat aber körperlich alle Voraussetzungen, um unfassbar gut auf Safety werden zu können, finde ich. Und dann haben wir den Ballhawk und da können wir Lasseter auch im Slot spielen. Wenn der Ballhawk dahinter steht, dann hebt sich das beides wieder auf.
Genau, also beim Aufarbeiten ist er mir auch immer besser gefallen. Ich denke mal, wir werden jetzt hinter Ward aufbauen. Ward ist ja noch ein Jahr bei uns. Und können wir ihn dann als Gegenstück zu Petrie einsetzen. Chris oder Marc noch was zu dem Jungen?
Ja, eine Frage. Ich habe während der Free Agency haben wir alle noch so ein bisschen auf diesen Justin Simmons, vielleicht Poyer, Quandre Diggs-Move gewartet. Sind wir erledigt jetzt? Also im Positiven. Sind wir dann auf Safety? Oder zucken wir da nochmal? Was meint ihr?
Ich glaube, für den Moment sind wir da mitgesetzt. Also, ja. Ob er sich da zum Starter entwickeln kann, das muss man mal sehen.
Ich bin im Jamal Adams One Year 2 Millionen Prove It Deal immer noch im Zug vorne dabei.
Da kannst du auch eine Ming-Vase kaufen und gegen die Wand schmeißen, ey. Das ist genauso erfolgreich. Nee, ich mag Jamal Adams auch, super Type, geile Attitude, so à la Sherman. Wenn der auf dem Platz ist, da brennt die Hütte. Aber er darf halt nicht berührt werden. Ne? Also ich will das jetzt nicht ausbreiten. Ich glaube auch, wir werden jetzt erstmal so in die Season starten. Hatte mir aber irgendwie noch erhofft, dass wir noch einen erfahrenen Safety holen, weil das Cap halt auch noch da gewesen wäre. Ne?
Bisschen lustig ist es ja, dass Bullock eben, wie sagt er, so schmaler Hannes ist und dann unser USC-Spieler und der andere war eben Cushing. Vielleicht tauschen die zwei sich einfach mal aus. Dann musst du da relativ schnell draufpacken.
Oh nee, dann wird Bullock ganz schnell wegen PED gesperrt. Ja. Irgendwelche Steroide nennt. Das lass die Bilder mal nicht so schnell zusammen. Also wir haben jetzt ohne die Rookie-Verpflichtung rausgerechnet, jetzt noch 23 Millionen Capspace. Falls wir noch nachlegen müssen nach den Camps, falls sich noch was rausstellt, haben wir noch gewissen Capspace, um eventuell noch reagieren zu können.
Aber Collins und so, mal gucken, was jetzt passiert, ne, die Saison. Nico will Geld und so. Schauen wir mal. Ne?
Haben wir 25 Millionen von Diggs nächstes Jahr wieder frei. Für Nico dann.
Ja, gut. Ja, und dann hat nicht Nick das Telefon in die Hand genommen, sondern CJ und hat gesagt, ich will einen Thailand haben. Also Schulz ist zwar gut, aber ich will noch einen. Wir haben Kate Stover geholt, Tight End Ohio State, 23 Jahre, haben sogar nochmal hochgetradet, quasi uns den Pick, den wir eben für Bullock abgegeben haben, uns zurückgeholt. Ja, ich denke mal, dass die Verbindung zu Stroud da auch so ein bisschen was hergegeben hat und das Franchise hat bis jetzt immer gut daran getan, dass wir auf Stroud gehört haben. So, der Tank Dell Pick war ja schon ordentlich. Ich glaube, das, was den größten Lacher bei ihm gemacht hat, ich habe es heute nochmal gesehen, war das Video, was zum Draft von ihm eingespielt wurde, was einfach mal so ein Typ, der eine Kuh massiert.
Ich habe es auch gesehen.
Das ist noch an mir vorbeigegangen. Ich brauche
das. Ja, das ist sein Workout. Ne? Also er trainiert damit seine Hände, indem er die Kühe auf der Farm, auf der er da lebt, massiert.
Er hat auch sein Texans-Willkommen-Video auch mit Latzhose vom... Es sah aus, wie wenn er mitten im Kuhstall steht oder zumindest auf einer Farm irgendwo. Also hat ihm sympathisch gemacht, finde ich.
Sein Spitzname von den Teamkollegen ist Farmer Gronk. Also... nicht der schlechteste Vergleich. Das ist mein Lieblingspick, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie cool, der hat irgendwie was und ich glaube, wenn der dann eine Verbindung mit CJ hat, dann kann der auf jeden Fall total spannend als Pass-Catching-Tight End eingesetzt werden. Also das glaube ich schon, das könnte schon cool werden.
Mir ist ein Tight End, der Kühe massiert lieber als ein Quarterback, der sich Mayo in den Kaffee tut.
Ja.
Ich dachte, du würdest jetzt
angucken. Oder ein Quarterback, der was anderes gerne massiert wird.
Nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nein, mir kamen nur gerade so weirde Typen in den Kopf und dann fiel mir wieder diese Mayo-Nummer von Will Levis an.
Es gab ja schon so ein lustiges Video von Toro, wie er dann wegrennt, wenn Stover kommt, weil er nicht massiert werden möchte.
Ja. Also das mit der Farm ist auch halt sein voller Ernst. Sein Vater hat die 99 gekauft und die bauen da alles mögliche an. Soja, haltender Schweine, Rinder. Ja, cool. Und danach, der macht jetzt seine Football-Karriere und danach möchte ich mich auch wieder auf meine Farm verziehen. Also der ist da sehr, sehr tief drin im Landleben.
Aber ganz kurz da mal, also wenn man da, ich möchte keine Vergleiche ziehen, Gott bewahre, aber wenn man so ein bisschen die Background-Story zum Beispiel von Aaron Hernandez kennt, ja, ohne den jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, scheint das doch, das ist doch schön, das scheint doch ein richtig bodenständiger junger Bursche zu sein, also der im Leben ankommt und nicht sich für Gott hält als Footballer, erster Eindruck. Schon mal sehr, sehr charmant, finde ich das.
Ja. Hat auch footballerisch eine sehr interessante Reise. Gerade am College wurde er auf Linebacker eingesetzt, dann Defensive End, dann Tight End, dann wieder Linebacker, dann wieder Tight End. Also wenn wir den dann ab und zu in irgendwelchen verrückten Formationen auch mal in der Defensive stehen sehen, wundert euch nicht, das hat er mal gespielt, das kann er auch. war Team-Captain, was glaube ich auch gerade im letzten Draft so ein Punkt war, worauf gern geachtet wurde, so Führungskandidaten. Gute Hände, guter Catcher. Beim Blocking ist er average, aber relativ okay. Hat sehr viel Special Teams gespielt. Das heißt, wir haben jetzt öfter so Two Tight End Sets. Auf dem Feld, was denkt ihr?
Ja, könnte schon gut sein. Ja.
Wahrscheinlich.
Also,
ja. Aber es wird dann halt schon. Ich bin dann mal gespannt, wie, wenn wir Two Tight End, also 22 spielen, wie es dann mit den Wide Receivers aussieht.
Aber das finde ich doch das Geile dieses Jahr. Also Entschuldigung für die Wortwahl. Das finde ich doch das mega Interessante. Wenn die Line steht, worauf wir einfach mal hoffen, dass wir nicht nochmal in so ein Moloch von Verletzungen fallen. Und dann haben die Jungs ja trotzdem gut ihren Job letztes Jahr gemacht. Dass wir total schwer ausrechenbar sind. Lass doch mal diese Stover-Connection wie mit Dell in etwa bestehen. Tools wissen wir, was wir haben. Lass Dell healthy sein. Wir haben einen Dix, wir haben einen Collins, wir haben einen Joe Mixon im Backfield. Das wird super. Also wir werden total schwer ausrechenbar zu sein als für die Defense, was wir tun. Von daher, ja, too tight and send, give me more.
Ja, das würde ich jetzt auch nochmal bei Stover halt einfach sagen. Ich glaube, der wird nicht auf allen Boards halt riesig hoch gewesen sein, aber ich glaube, der passt einfach bei uns wie die Faust aufs Auge. Und deswegen ist es einfach ein geiler Pick, um ja, deine Wortwahl so nochmal aufzugreifen.
So ein Allrounder, der kann halt blocken, ist zwar jetzt im Blocken nicht die Übermaschine, aber ist halt auch jetzt, kann Passcatching, wie sagt sich Reiner, was immer gut ist. Und wir haben zwar erst Dalton verlängert, aber Brevin Jordan geht in sein letztes Vertragsjahr und tief auf Tight End da ein bisschen versatile zu sein, ist auch nicht verkehrt. Gehen wir zu Renés Lieblingscollege nach Oregon. Ich muss sagen, jetzt kommt ein Pick, den habe ich nicht ganz verstanden. Der war auch in vielen Consensports, die ich gesehen habe, also ging der als undrafted free agent. Nick und Co. müssen, was ihn gesehen hat. Es geht um Linebacker Jamal Hill, aber ich hätte jetzt fast schon gesagt Special Teamer Jamal Hill.
Ja.
Auch interessante Football-Geschichte. Der ist erst 23 auf die Linebacker-Position gewechselt. Hat die Maße dafür, kann er machen. Hat den Rest der Zeit Defensive Back gespielt. Und ich glaube, der war nur heftig froh, gedraftet zu sein. In dem ersten Interview sagte er: Ich mache alles, was ihr möchtet. Pack mich dahin, ich mach's. Ich kann Longsnapper sein, ich bin ein Waterboy. Ich mache alles. Ich glaube, der ist froh, ein Team gefunden zu haben. Aber auf Linebacker habe ich mir was anderes vorgestellt. Zumal auch um Peyton Wilson, der ziemlich gefallen ist, da auch wir uns mehr mit ihm beschäftigt haben. Aber aufgrund dann Medical Concerns anscheinend er doch nicht der Pick der Wahl war. Hill war auch nicht zum Combine eingeladen. Ja, was haltet ihr von ihm?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder die, was wir letzten Male schon gesagt haben, einfach die neue Kickoff-Variante. Da musst du halt auch vielleicht genauer schauen und vielleicht auch eben nicht nur normale Average-Special-Teamer haben, sondern auch welche, die da herausstechen können. Und von daher ist das vielleicht dann wirklich eher da für die Special Teams geholt worden.
Um das Ganze nochmal zu rechtfertigen, es wird kein großer Reach sein. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in Runde 6. Also es ist kein Vierter- oder Fünftrunden-Pick. Wir sind mittlerweile in Runde 6, wo man auch so eine Picks mal machen kann. Konsti?
Ich bin auch bei Chris. Im Endeffekt glaube ich, einen Spieler in Runde 6 zu holen, der dann im Roster gut einschlägt. Also im Roster ja, aber in der Starting-Defense einschlägt. Und die neue Kickoff-Regel oder Special Teams Regel wird schon interessant werden. Und wenn da DeMeco irgendwas in ihm gesehen hat, dann hole ich doch lieber so einen Special Teams Guy, der da top ist, wie vielleicht einen Linebacker, der da eine Chance hat auf einem Platz. Weil ich glaube schon, dass das dieses Jahr, das erste Jahr nach der Umstellung, ziemlich wichtig wird, Special Team, beziehungsweise ja, schon einen großen Impact auch auf Spiele haben kann, weil es halt noch für alle ein bisschen ungewohnt und neu ist. Wenn da ein, zwei Teams vielleicht irgendeine Idee haben, die ein anderes noch nicht hatte, dann kann das auch schon einen großen Impact auf das Spiel haben.
Auf jeden Fall. Also gerade so die Spieler in den letzten Runden waren noch immer relativ gute Special Teamer. Bei Kate Stover angefangen. Der nächste gehört auch dazu. Also denke ich mal auch, dass das in diese Richtung geht.
Ja, ich wollte noch ergänzen, ich sehe also auf jeden Fall Tour und Phillips vor ihm mit einer Early Death Start Brille und der Rest ist gesagt.
Zyklus ja, es gehen Leute durch die NFL, die sind seit 6-7 Jahren in der NFL und sind ausschließlich als Special Teams Guys bekannt. Also wenn du da dir so einen ranzüchtest, der ein richtig krasser Returner oder Special Teams Blocker oder was weiß ich ist, oder ein richtig guter Tackler, das hat auch seinen gewissen Wert. Field Position ist key. Also deswegen, also ich kann den Pick schon verstehen, obwohl er mich ein bisschen verwirrt hat. Running Back Tiefe haben wir nicht so viel. aber ich glaube nicht, wo Java John Jordan da einschlagen wird. Das Erste, was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er alt ist. Im Football Alter gesehen. Er wird zu Saisonbeginn, ist er dann 25. Wir haben runtergetradet, um noch ein paar Picks einzusammeln. Hat mit Danny Barrett mehrmals Kontakt gehabt beim Combine und via Zoom. Also Danny muss was in ihm gesehen haben und konnte Miko und Nick überzeugen. Ja, ein 25 Jahre alter Running Back, der schon 5 Jahre College auf dem Buckel hat. Was haltet ihr davon?
Und auch schon ein paar Verletzungen am Start hatte. Ja, bisschen der nächste Special-Teamer, vielleicht eine Chance. Ich kann gar nicht viel zu ihm sagen, ehrlich gesagt.
Also ich würde sagen, bei dem, was du uns an die Hand gegeben hast, danke nochmal, Toffi. Der ist zu anders, heißt auch nach der neuen Hip-Tuck-Rule, wie heißt es? Hip-Drop-Tackle-Rule, ist der eigentlich zu alt und anders heißt, um da eine Relevanz zu haben, glaube ich, irgendeinen Running-Snap zu sehen. Man möge mich steinigen, wenn das in der Season passiert und an diesen Moment erinnern. Aber ich sehe ihn da klar eher auf Special-Teamer-Positionen als jetzt irgendwie als Third- oder Fourth-String-Running-Back wirklich in einem Setup, in einem Offensive-Snap.
Also dass er gar nichts sieht, werde ich nicht glauben, obwohl wir bis die bisherigen Saisons doch auf dieses Workhorse bei uns ausgelegt war. Er hat gute Instinkte im Running-Game, aber wie er schon sagt, also hat sich 2023 durch eine Hamstring-, Knie- und Knöchelverletzung durchgespielt. Also nicht großartig ausgefallen, aber trotzdem angeschlagen. Wird im Special Team 100% zum Einsatz kommen. Aber wie gesagt, bei Running Backs, die hast du, glaube ich, eher gerne, wenn die noch nicht so viel Hits einstecken und Yards auf dem Buckel haben. Edge-Positionen. Jetzt kommen wir wieder in diese Altersstruktur. Solomon Bird von USC wird auch zu Saisonbeginn schon 25. Steht fest im Leben, der ist verheiratet und hat 2 Kinder. Ja, jetzt kommen wir halt in die Riegen, wo man dann halt für die Tiefe pickt oder vielleicht den einen oder anderen Diamanten rausholt. Hatte 2023 einen Brustmuskelverletzung. Ja, ist jemand für die Tiefe und jetzt gegen einen mittelguten Tackle wird es in der NFL dann auch schon schwierig, was den Pass Rush angeht.
Ja, das haben ja aber diese 7-Runden-Picks. Ist ja eh. Einmal in 10 Jahren findet man Juwel, sag ich mal so. Auch Mal gucken, vielleicht entwickelt er sich ja zu dem einen Juwel. Aber ich bin da auch der Meinung, dass wir die holst du für die Tiefe und guckst mal, was rauskommt, aber auch die nächsten zwei oder unsere letzten beiden Picks, die wir noch geholt haben in der 7. Runde, muss ich ehrlich sagen, kann ich wenig dazu sagen, aber zumindest zu unserem letzten Pick, vielleicht freuen sich da die Guys im Lockerroom, weil wie Toffi ein bisschen recherchiert hat, Design der Schuhe, ne? Da kommen wir
seine Freundin.
Das ist ja noch besser, da muss ich es ehrlich mal machen.
Dazu kann ich dann gleich was sagen. Ja, also bei den letzten beiden Picks, gerade bei den vorletzten Pick, also den habe ich auch schon auf einigen Boards bei Runde 5 gesehen, also könnte sich vielleicht doch der ein oder andere Stier aufstellen. Ich denke mal, zu Solomon Bird hat man jetzt eigentlich nicht viel Spieler für die Tiefe. Wenn ihr da nicht großartig was habt, können wir auch weitergehen.
Immer gern weitergehen.
Genau. Marcus Harris, Auburn, 23 Jahre, Free Technique, Defensive Tackle. Eigentlich wollte man schon ein bisschen eher Defensive Tackle holen. So wirklich ist er da die Tiefe bei uns nicht gegeben.
Ich finde die Statistiken gut, um mal direkt was zu sagen, die du uns rausgesucht hattest. 2,23, 7,5 Sacks, 11,5 Tackle for Loss. Das liest sich für einen Spieler, der bei einem doch sehr guten College wie Auburn gespielt hat, sehr ordentlich. Müsste ich mir jetzt nochmal Deep Diver angucken, aber finde ich schon bei den Stats fast überraschend, dass der erst in der 7. Runde geht. Vielleicht hast du ja da noch ein bisschen Insight, Toffi. Sieht für mich wie ein solider Starter bei Auburn aus, ne? Von daher.
Weshalb der jetzt so tief gefallen ist, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber auf jeden Fall ein Pro bei ihm. Er hat komplett 3 Jahre durchgespielt, ohne irgendwelche Verletzungen, was immer Availability ist, die beste Ability. Wenn du gesund bleiben kannst, ist das sehr gut. Er ist für einen Defensive Tackle ein bisschen leicht, ein bisschen klein. Also hat er kurze Arme. Könnten dann die körperlichen Voraussetzungen sein. Er ist, glaube ich, auch nur 285 Pfund. Es sollte jetzt eh kein Nose-Tackle sein, aber trotzdem da auch etwas auf der leichteren Seite. Hat auf jeden Fall Sparks gezeigt, also hat Potenzial. Man muss es nur halt aus dem rauskitzeln und da die Konstanz reinbringen. Also einige hatten ihn noch wirklich höher gesehen, hat auch Big Competition gehabt, also gegen SEC-Teams. Hat auch Angebot, als er von Kansas transferiert ist, von anderen größeren Schulen, aber war vorher schon Auburn-Fan gewesen und hat dann seine Chance genutzt, für das Team zu spielen, von dem er auch Fan ist. Ja, aber Defensive Tackle für die Tiefe. Denk mal, bei ihm kann man ein bisschen was erwarten, habe ich so ein bisschen ein Gefühl.
Um mal wieder die Brille andersrum aufzuziehen, vielleicht so mein Schlusssatz zu ihm. Ist er von der Statur her oder vom Setting her dann wieder gegen so wuchtige Running Backs wahrscheinlich eher in der Lage, die mal zu Boden zu kriegen, ohne dafür nach neuem Ruleset eine Strafe zu kriegen. Ne?
Aber mal gucken, also Gaps schießen kann er eigentlich ganz gut. Also er hatte relativ viele Stops auch an der Line of Scrimmage direkt für den Running Backs. Macht er dann noch, wenn du ein bisschen leichter bist, bist du ein Stückchen beweglicher meistens. Also kann auf jeden Fall sein. Oh, kommen wir zum letzten Draft-Pick. Das ist Offensive Guard, Tackle, O-Liner, wie man jetzt bezeichnen müsste, Ladarius Henderson aus Michigan. War im First Team All Big Ten 2023, also quasi das All-Star-Team. Hat davor 7 Jahre bei Arizona State gespielt. Wurde in Texas geboren, also quasi dann unser Hometown-Kid für dieses Jahr. Hat Guard und Tackle gespielt. Meistens auf links, hat aber auch schon rechts gespielt und hat die Tochter seines Highschool-Coaches geheiratet. musste auch erstmal bringen. witzigerweise, als ich das jetzt so durchrecherchiert habe und so ein bisschen geguckt habe, sie kannte ich nämlich durch Instagram, weil sie nämlich Schuhe designt. Bisher aber nur für Dallas Cowboys-Spieler. naja, vielleicht auch bald für Houston Texans-Spieler. Finde ich ganz geil, so Mike Horst, Mike Leeds, das dürfte ja relativ vielen Leuten ein Begriff sein. Und sie personalisiert dann, macht dann die Schuhe hübsch, macht da irgendwas drauf, farblich, je nachdem, wie die Spieler das haben wollen. Und ich wollte es halt erst nicht glauben, da habe ich geguckt und ja, also sie werden dann auch wirklich getragen. Also ist schon relativ nice. Ja, seine Frau, Freundin macht das. Und dadurch kannte ich sie schon, ohne dass ich wusste, dass er jetzt bei uns ist. war Captain im letzten Jahr bei Arizona, halt durch sein Herumgeschiebe war er variabel einsetzbar. Hatte bei etwas höherer Competition ein bisschen Probleme, aber ist halt Pick 29 in der 7. Runde, Spieler für die Tiefe. Wenn er 2-3 Jahre bei uns überlebt und sich ein bisschen gut entwickelt, wäre ich froh darüber. Oder habt ihr da noch was zu sagen?
Hometown Guy, nicht Hometown, Homestate Guy, I like. Punkt.
Dann haben wir noch aufgefüllt, wie es jeder nach dem Draft macht. Und zwar haben wir uns noch einen Running Back geholt, British Brooks von UNC. Illinois Linebacker Tyreek Barnes. Dann haben wir zwei South Dakota Guys geholt, zwei Wide Receiver, einmal Jaden Jenke und einmal Jackson Jenke. Und es sind Zwillinge. Mal gucken, wie sie sich machen.
Ja, da kann man noch, da kommt jetzt schon ein bisschen detaillierter auch was raus. Die haben nämlich schon erzählt, dass die Texans die schon in der 5. Runde angerufen, also den einen davon, haben sie in der 5. Runde schon angerufen, dass sie den auf jeden Fall als Undrafted Free Agent haben möchten und den anderen eigentlich nicht, weil sie hatten vorgesehen, jemanden noch von USC in der 7. Runde zu nehmen. Der ist aber dann noch von Bord gegangen, bevor die Texans dran waren. Und dann haben sie einfach den Zwillingsbruder auch noch genommen, weil sie noch einen Wide Receiver-Spot wieder offen hatten. Und ja, spannend.
So, ich finde es witzig, wenn die das Roster machen.
Ja.
So, hast du zwei mit seinem Nachnamen. Ich glaube, der eine trug im College die 1, der andere die 10, also... Aber frag mich nicht, welcher davon der Erstgeborene war. Ich glaube, der mit der 1. um die ganze Runde noch abzuschließen, BYU-Linebacker Max Tooley und Virginia Tech Defensive Tackle Feldarius Payne. Zu denen kann ich jetzt nichts Großartiges sagen. Das wird man dann über die Camps erfahren, ob da einer raussticht oder nicht.
Ja, das werden wir womöglich sogar schon nächste Woche erfahren, wenn wir uns versuchen, mit Jan Wegwerth zusammenzusetzen, weil der kann bestimmt zu denen allen auch nochmal was erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Wie gesagt, wir machen noch einen tieferen Dive in die einzelnen Prospects. Vielleicht nochmal so eine kleine Scheme-Analyse, wie passen sie rein, gerade bei den Defensive Backs, wo die Position noch ein bisschen unsicher ist. Mal gucken, was der Jan dazu sagt.
Ich möchte noch eins ergänzen, was eben fast untergegangen ist. 7. Runde, unser Ladarius Henderson, unser Texas Home Guy, hat natürlich beim State Champion, beim Bowl Champion Michigan Wolverines gespielt. Ne? Und muss man nicht unerwähnt lassen. Der hat schon mal eine Trophäe nach Haus geholt und auch relativ viele Snaps da genommen im Champion-Jahr jetzt.
Ja. Ich habe es nicht so an die große Glocke, ich bin nur so ein bisschen drüber gerannt, aber gerade in den College Playoffs hat er ganz schön Probleme gehabt beim Blocking. Also.
Ich meine,
ja, positiv. Er hat die Trophäe.
Ja,
er hat die Trophäe, aber hat aber dann bei der Competition und auch im Senior Bowl ein bisschen mehr Probleme gehabt, deswegen er auch so in diese Richtung gefallen ist, wahrscheinlich. Ja, das waren grad, unsere...
Ja, sorry.
Das waren unsere 8 Picks, waren das jetzt, glaube ich? Wie viele Spieler haben wir? 2, 4, 9.
8.
9?
9.
8. Okay. Ich hatte 9. Aus 9 Draftpicks haben wir 9 Spieler gemacht, was eigentlich von bei Nick unüblich ist. Sonst wird er auch wild umhergetradet. Das ist immer so im Nachhinein. Es ist so eine Aufbau-Draft-Klasse, würde ich jetzt bezeichnen. Kein großer Splashy-Move, weil wir es vielleicht auch nicht nötig haben. Also an manchen Positionen hätte man es sich gewünscht. Gerade was so den ersten Pick nach zweiten Runde angeht, wo man sich dann vielleicht doch ein bisschen drüber geärgert hat. aber so eigentlich relativ solide auf den ersten Blick.
Ah, das hatten wir ja eben schon gesagt. Solide dürfte wahrscheinlich der beste Begriff für die Draftklasse sein.
Ich glaube, es ist immer noch Stand der Dinge, das kann man sagen, dass wir bis auf Runde 6 nächstes Jahr in jeder Runde immer noch einen Draftpick haben. Von daher auch irgendwie wieder alles richtig gemacht. Ne? Also wir haben unsere Zukunft nicht verkauft im Sinne von zu teuer hochtraden. Das hatten wir so ganz am Anfang.
Genau.
Ja.
Bei Chris habe ich es ja schon ein bisschen raushören können. Wer ist euer Favorite? Chris mag ja Kate Stover.
Genau.
Ich habe ja auch schon anmerken lassen, ich bin bei Bullock, Kellen Bullock. War mein Lieblingsspieler.
Da ist mir mein fränkischer Kollege, der mir beim Biergeschmack sind wir uns uneins, aber bei unserem Highlight sind wir uns eins. Also Kellen Bullock auch mein, kann man dritte Runde Sleeper sagen? Darf man Sleeper?
Werden wir sehen.
Mein Kronjuwel, also wo ich was drauf setze.
Ich bin, glaube ich, aber auch bei Kate Stover, der hat mir so gefallen, als ich mich da jetzt ein bisschen eingelesen habe. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen ersten kleinen Quick, nicht ganz so Quick Abriss gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn ihr nichts mehr habt.
Du hast gespoilert, aller Voraussicht nach, nächste Woche eine Folge mit Gasts, mit sehr viel College-Fachwissen, sehr viel Football-Fachwissen, und da werden wir wahrscheinlich nicht staunend daneben sitzen. Ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind. Aber noch mal ein bisschen richtig tief reintauchen. Nächste Woche dann Montag wahrscheinlich die Aufnahme und dann Dienstag die nächste Folge. Geht's hier Schlag auf Schlag Richtung Camps, Richtung Preseason und Richtung neue Saison.
Exakt. Dann möchte ich noch mal kurz an die Spendenaktion erinnern. Wir hatten es vor einer Stunde schon etwa erwähnt.
Oder auch zwei.
Falls ihr Fragen habt, wendet euch da gerne an uns. Der Link wurde überall geteilt, im Teil. Und wenn es auch nur ein Euro ist, selbst das hilft. Damit verabschiede ich mich mit einem Horns up.
Horns up. H-Town.
Ach so, ja.